Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch,
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, wie geht's dir?
Nico, danke. Jede Woche sehr gut. Ich bin auch glücklich, dass wir hier noch so einen kleinen Ankertermin haben, dass wir uns so einmal die Woche noch sehen. Ja, du bist ja so viel unterwegs, das ist ja schwer, dich zu fassen zu kriegen.
Bisschen wild gerade. Ich merke, dass es sinnvoll ist, Menschen Zugriff auf meinen Terminkalender und damit auf mein Leben zu geben. Das wird ein bisschen schwierig. Dann muss ich ja sagen, wir in dieser Runde hier, wie wir hier zusammensitzen, wären eigentlich schon letzte Woche verabredet gewesen, aber ich hab's verbaut mit ganz vielen Sachen in meinem Terminkalender. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute hier gemeinsam sprechen können, denn du hast ja schon ganz schöne Schwergewichte eingeladen, über ein Thema zu sprechen, was auf jeden Fall sehr, sehr spannend wird, weil ich viel lernen werde heute, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ich glaube, ich auch. Ja, es ist ja immer so, dass wir hier im Stammtisch irgendwie versuchen, nicht nur Rap zu thematisieren, sondern auch ganz viel Graffiti, Breakdance dabei haben. Und heute geht es irgendwie auch um Rap, aber wir reden nicht mit zwei Rappern, sondern mit zwei Producern, die man, glaube ich, gar nicht mehr so großartig vorstellen muss, weil sie einfach allein, du hast es schon gesagt, mit ihrem Namen überzeugen. Die Liste an Leuten, mit denen sie zusammengearbeitet haben, ist auch ewig lang. Das brauche ich jetzt hier auch nicht weiter ausführen. Deswegen ganz schnell zum einen Gast Nummer 1, Jumper, herzlich willkommen.
Yes, was geht ab? Freut mich, dass ich hier sein darf.
Und Gast Nummer 2, normalerweise mit seinem Partner MacLoud am Start, aber heute alleine bei uns, Miksu, herzlich willkommen.
Hi, vielen Dank, auch von meiner Seite aus.
Ja, also und Schwergewichte, damit ja schon vollkommen klar. Könntet ihr mal gegenseitig aufzählen, wer von euch die größeren Erfolge gefeiert hat? Nein, ne? Aber es sind auf jeden Fall
der Josh.
Ja, aber es sind auf jeden Fall sehr viele große Erfolge hier im Raum, die man auf jeden Fall heute auch besprechen könnte, wenn wir denn wollen. Aber ich glaube, dir geht es ein bisschen um ein größeres Thema, Janik, ne? Ich glaube, du fragst auch für dich oder für einen Freund, ne?
Ja, genau, falls Backspin bei mir so läuft, nicht ein zweites Standbein braucht, genau. Nein, natürlich gibt es bei euch beiden mehrere gemeinsame Nenner, aber einer davon ist der GEMA Musikautorinnenpreis. Für den bist du, Jumper, dieses Jahr nominiert. Die Verleihung findet jetzt am 8.2. in Berlin statt und du bist für die Komposition Hip-Hop nominiert, zusammen mit Gennaro und Ghana Beats und Stickle. Und du, Miksu, hast den Preis letztes Jahr gewonnen für euren Song Sehnsucht zusammen mit Tilo. Das war das erfolgreichste Werk 2022. Und da dieser Preis jetzt wieder ansteht, ihr beide Erfahrung damit habt und ja quasi die, wie sagt es der Preis so schön selber, die TeilnehmerInnen werden durch Originalität, hohe handwerkliche Qualität und innovative Ansätze dieser Genre prägen, ausgezeichnet. Und wir fragen jetzt einfach mal, was sind denn diese innovativen Ansätze? Wie prägt man eigentlich ein ganzes Genre? Und falls Backspin nicht mehr läuft, würde ich gerne wissen, wie klingt eigentlich erfolgreicher Deutschrap?
Boah, gute Frage. Offen gestellt, rein, Leute, komm, sagt was.
Das waren auf jeden Fall viele Fragen auf einmal. Ja. Ja, ich glaube, das Schönste, was man so selber erreichen kann, ist auf jeden Fall eine gewisse Originalität. Und wie gerade auch schon gesagt, dass man irgendwie im Genre ein bisschen was verändern kann und das vorantreiben kann. Ich glaube, das ist so das Beste, was andere über die eigene Kunst sagen können, würde ich mal so sagen.
Genau, und ich denke auch, so innovativ zu sein, ist auf jeden Fall ja das, was jeder Künstler anstrebt irgendwie. Und ich denke, dieses Ziel erreicht man vor allem dadurch, wenn man halt das macht, worauf man Bock hat und nicht das, was andere erwarten in erster Linie. Ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle dabei. Und genau, dann, also Innovation und Erfolg haben wir, das sind aber so zwei verschiedene Paar Schuhe, die irgendwie nicht so richtig was miteinander zu tun haben, finde ich. Ist natürlich geil, wenn dann irgendwie ein super innovativer Song auch dann erfolgreich wird. Ich glaube, das ist so das höchste der Gefühle, wenn man dann so einen Lieblingssong hat, den man produziert hat und der dann auch noch irgendwie krass durch die Decke geht. Gibt es natürlich aber auch andersrum oft, dass man dann so Songs hat, wo man dann sagt, okay, da war man dann vielleicht eher so zu 70% Dienstleister in der Session, wird aber auch ein super Erfolg. So, also das sind ist jedes Mal unterschiedlich, denke ich.
Du sagst es ja schon richtig, denn also die Innovation ist ja das eine, der Erfolg ist aber das andere. So, spürt man das, wenn man etwas, also wenn man eine Formel gefunden hat?
Also spürt man das? Jetzt mal zum Beispiel,
ja, mach mal.
Man kann es natürlich nicht immer sagen. Man liegt auch, glaube ich, sehr oft daneben. Also es gab schon viele Sessions, wo man das Gefühl hat, man hat irgendwie gerade den einen richtigen Song gemacht und der ist dann doch nicht erfolgreich geworden. Das passiert ziemlich oft. Und es gibt auf jeden Fall auch so Überraschungen von Songs, wo du jetzt nicht mit dem größten Hit rechnest. Und der wird auf einmal ganz groß. Aber um jetzt mal bei Sehnsucht zu bleiben, da muss ich ehrlicherweise zugeben, das haben wir schon so gespürt, als der Song dann so ein gewisses, also man hat ja immer viele Stufen in so einer Produktion, aber als der irgendwie so bei 80-90% fertig war, hatten wir schon das Gefühl, dass da irgendwie was gehen kann und fast eigentlich muss. Also es war irgendwie zu passend alles.
Na, Jumper?
Ja.
Also ich habe gedacht, du gehst auch noch mit einfach dieses Gefühl von, spürt man das, wenn man eine Formel gefunden hat, wenn man merkt, man hat so diesen einen Schlüssel.
Boah, ich denke, also ähnlich wie bei Josh, dass man so ein paar Songs hat, wo man dann sagt, der Song fühlt sich gerade krass an, aber ich hatte auch wirklich schon echt viele Songs, die sich krass angefühlt haben im Studio, die dann überhaupt nicht funktioniert haben. Und dann jetzt zum Beispiel natürlich auch jetzt, um auf Komet zum Beispiel mal zu sprechen zu kommen, der ist ja jetzt auch dann erfolgreichstes Werk irgendwie geworden letztes Jahr. Und das war auch so eine Nummer, die hat sich geil angefühlt im Studio. Und dann vor allem, als man dann gesagt hat, okay, Udo Lindenberg kommt da irgendwie noch drauf, war man natürlich auch so, ja, okay, super interessante Kombination dann auch. Aber dass der so krass abgeht zum Beispiel, davon, also damit hätte halt auch niemand gerechnet. Ja, genau. Ist natürlich umso geiler dann, wenn sich dann ein Song gut angefühlt hat und auch noch erfolgreich wird. Aber wie gesagt, es gab auch echt verdammt viele Songs, die sich geil angefühlt haben, die überhaupt nicht erfolgreich geworden sind.
Wie verteidigt? Ja, mach du weiter, Entschuldigung. Oh, ich liebe es.
Ich wollte sagen, es muss ja auch immer sehr viel zusammenlaufen, ne? Es reicht ja irgendwie nicht, wenn der Song im Studio funktioniert. Es ist immer so eine Timing-Sache. Dann muss der Song heutzutage leider auch irgendwie auf TikTok funktionieren. Also nicht, dass man in die Richtung produzieren sollte, aber man kann es ja immer nur bis zum gewissen Punkt im Studio abschätzen. Und dann schickt man den so in die Welt hinaus und dann kann man halt nicht mehr viel machen.
Voll. Bei mir ist es mit den Sessions mittlerweile so, dass es gibt ein Wortverbot und zwar darf niemand mehr das Wort Hit sagen.
Echt? Ja.
Es wird absolut verboten. Also ich werde auch wirklich sauer, wenn es passiert, wenn irgendjemand dann sagt, boah, ja, ist ein absoluter Hit. Nee, weil es gab so, wie gesagt, so 2-3 Sessions, auch mit größeren Künstlern, wo dann die Künstler oder Manager gesagt haben, boah, das ist ein Hit, das wird ein Hit und die Songs sind mies gefloppt, also verhältnismäßig. Und seitdem ist dieses Verbot, dass ich gesagt habe, so, man darf das nicht mehr sagen, das bringt Unglück.
Ey, aber dann muss ich doch mal einmal hinterher, wenn ich mit euch beiden jetzt immer die Chance habe, darüber zu sprechen. Es kommt doch aber bestimmt gefühlt jeden Tag jemand rein und das wird doch immer, immer mehr, der genau nach diesem Hit sucht. Und ihr habt als allererstes von der Individualität gesprochen, dem individuellen Sound, den man haben möchte. So.
Ja, aber ein Hit, also ein guter Song und ein Hit haben ja nichts miteinander gemeinsam. Weißt du, was ich meine? Also ja. Natürlich hat man so gewisse Grundsachen, wie jetzt zum Beispiel wenn man jetzt so ein Arrangement hat, so ein typisches Pop-Arrangement, Verse, Chorus, Hook, dann ist man dem Hit oder dem erfolgreichen Song natürlich etwas näher, weil die Leute kennen das und wenn man jetzt erstmal 8 Minuten Intro macht, ist wahrscheinlich ein bisschen unwahrscheinlich, dass das ein guter Song ein Hit wird. So, das heißt, man hat natürlich diese gewissen Faktoren, die man mit einbringen kann, um das in diese richtige Richtung zu lenken, dass es ein erfolgreicher Song werden kann. Aber ich finde, ein Hit und ein guter Song sind erstmal 2 unterschiedliche Sachen. Das heißt, wir, denke ich mal, wollen einfach erstmal einen guten Song machen. Und ob es dann ein Hit wird, ist ja von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Also wie läuft die Promo, wie angesagt ist der Rapper gerade etc. Das sind ja so viele Sachen, die damit reinspielen. Also wenn jetzt irgendein Newcomer-Rapper kommt und sagt, ich will einen Hit machen, so dann muss der dafür wahrscheinlich viel mehr machen als ich. Weißt du, dann ich kann ihm helfen, einen guten Song zu machen, aber dass das ein Hit wird, dann mach erstmal Promo, weißt du?
Ja, definitiv.
Ja, aber Nico, das, was du meintest, dass die Leute kommen und sich ins Studio setzen und den Hit verlangen, dieses Problem hatten wir bis vor einem Jahr oder so sehr extrem. Das hat irgendwann echt genervt. Weil das wurde auch ziemlich oft uns irgendwie so überlassen oder irgendwie so als Aufgabe hingestellt. Der Künstler ist ins Studio gekommen, gesagt, so, jetzt macht man das, was ihr immer macht, macht mir mal einen Hit und hat erstmal auf der Couch die Beine hochgelegt. Und dann ist man halt so, okay, also wir können da bestimmt viel für tun, aber wie gesagt, der Künstler, es muss auch oft dass ein Song Hit wird, dazu muss auch der Song perfekt zum Künstler passen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, dass der Künstler den perfekt performen kann. Es gibt ja auch dieses im Pop-Bereich viel, dass irgendwie Songs gepitcht werden. Also man schreibt Songs und dann singt die irgendjemand anderes. Aber das funktioniert auch meistens nicht so wirklich, muss man sagen.
Nee. Es funktioniert halt im Pop auch, weil im Pop jetzt nicht so krasse Charaktere hinter den Künstlern sind. Im Hip-Hop genau. Ist ja schon so, dass da wirklich so ein Charakter ist und der steht dann für das und das. Und da kann man selten, sehr, sehr selten so einfach einen beliebigen Song pitchen.
Wie ist es denn generell so mit dem Gefühl, Dienstleister zu sein? Kann man das manchmal nicht verhindern? Versucht man sich dagegen zu wehren? Ich bleibe immer noch bei dem Anspruch der Kreativität und Individualität, für die man dann zu euch kommt und wo man dann natürlich das Paket kaufen will.
Ja, also ich habe immer so ein bisschen diese Regel, ich gebe auf jeden Fall immer nach. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine gewisse Meinung habe und sage, okay, der Song muss so und so klingen und der Künstler sagt dreimal, nee, ich will aber, dass der so und so klingt, dann gebe ich nach und dann bin ich halt in dem Moment dann Dienstleister und sage, okay, dann lass uns das so machen. Dann, weil der Künstler ist am Ende des Tages derjenige, der auf der Bühne stehen muss und sein Gesicht zu dem Song zeigen muss. Und der muss dazu 100% dahinter stehen. Und wenn ich mir jetzt irgendeinen Song aufzwingen würde, zu dem er nicht 100% dahinter steht, dann würde das erstens auch den Erfolg wahrscheinlich verhindern, weil der selber das gar nicht fühlt. Und ich glaube, das merkt man, wenn ein Artist seinen Song nicht so fühlt. Und wie gesagt, er muss halt auf der Bühne dann auch diesen Song performen. Das heißt, ich versuche immer natürlich so viel künstlerischen Input reinzugeben wie möglich. Aber am Ende des Tages, wenn man da nicht auf einer Wellenlänge ist, dann, also jetzt nur auf Song bezogen und auch generell mit einem Künstler, dann gebe ich auch auf jeden Fall nach und dann sehe ich mich auch als Dienstleister, der den Song dann so produzieren kann, dass der Künstler damit happy ist.
Aber steht das nicht?
Ja, ich kann es genauso haben.
Sorry.
Ja.
Nee, Gäste immer vor.
Also, Gäste immer vor, genau.
Muss ich auch sagen, also diese Erfahrung haben wir auch oft gemacht, es bringt nichts mit dem, also sich dann irgendwie über den Künstler stellen zu wollen. Weil am Ende des Tages, wenn man für jemanden produziert, ist man auch Dienstleister. Das klingt immer so schäbig. Aber am Ende des Tages bringt der Künstler den Song raus, muss man einfach so sagen.
Ich finde das interessant, weil es für mich, wenn man das jetzt so im ersten Moment hört, schon so ein bisschen konträr dazu geht, dass ja eigentlich Producer sich so in den letzten Jahren auf jeden Fall ja schon irgendwie dabei waren, immer mehr so ihr Spotlight zu holen. Und also keine Ahnung, wenn ich mich dran zurückerinnere, so früher bei Spotify, da waren ja Producer nicht irgendwie großartig angegeben. Da gab es halt immer den Artist so und wer irgendwie da im Hintergrund an dem Beat gearbeitet hat, das war ja gar nicht so das Thema. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, man stellt sich dann aber vielleicht unter den Artist und sagt dann eher, ja, okay, machen wir das so, wie du das möchtest, ist das denn nicht so ein bisschen ein Schritt zurück wieder?
Nee, das heißt ja nicht, dass es nicht passiert. Also wir haben uns in den letzten Jahren einfach bei vielen Künstlern so ein Vertrauen aufgebaut, dass die schon zum Großteil auf uns hören. Es geht wirklich nur um den Punkt, wo man wirklich nicht mit dem Künstler einer Meinung ist. Wo ein Künstler wirklich an so einem Punkt ist und sagt, boah, das fühle ich jetzt gar nicht. Dann muss man vielleicht mal zurückstecken. Aber wo wir herkommen, ist natürlich nur den Beat machen und danach durfte man vielleicht mal seine Meinung sagen und das war's. Aber mittlerweile herrscht ja eigentlich so ein Vertrauen, dass man fast 50-50 mit dem Künstler an dem Song arbeitet. Und deswegen, also die Rolle des Produzenten ist viel, viel wichtiger geworden. Es geht, wie gesagt, nur mehr darum, am Ende des Tages, wenn ein Künstler was gar nicht fühlt, sollte man halt, ihn halt nicht dazu überreden oder zwingen. Ne?
Genau, weil am Ende ist der auch, also der haftet ja auch dafür, wenn ein Song nicht geil ist. So, also natürlich, wenn man, es ist dann selten, wenn ein Song nicht geil ist, dass dann, glaube ich, wir die Nachricht bekommen, Bruder, der Song war jetzt aber scheiße. Weil, wissen wir, also es gibt selten, glaube ich, Kommentare wie, oh, der Beat war jetzt nicht cool oder sonst was, sondern immer eher der Song ist scheiße und die Vocals oder was auch immer. Und der Künstler erzählt ja auch meistens von seinem privaten Leben oder oft. Und ich finde, deswegen sollte er auch auf jeden Fall da am längeren Hebel sitzen und entscheiden dürfen, was er erzählen möchte und was nicht und wie er das erzählen möchte.
Du hast, glaube ich, gesagt, dass es seit einem Jahr, also bis vor einem Jahr, das ganz schlimm mit dem quasi mit den Leuten da, die da ins Studio gekommen sind. Wie oft habt ihr quasi auch mal gesagt, nee, Alter, du kommst hier mit Vorstellung X, schlimmsterweise vielleicht sogar Song Y, damit ich da irgendwie für dich Nummer Z draus mache, Alter, das hat nichts mehr mit meinem Job als Producer oder meinem Anspruch an mich selbst zu tun. Nein.
Ja, man muss ja ehrlich sagen, uns hat's ja immer Spaß gemacht. Also gerade ich bin ja heute alleine hier als Mixu, aber arbeite ja zu 99% mit MacLeod zusammen. Während ich so bei uns eher ein bisschen den technischeren Teil übernehme, kommt MacLeod ja auch vom Rappen, vom Songwriting. Und er liebt es ja natürlich auch mitzuschreiben. Und dementsprechend hat es ganz gut zu unserer Arbeitsweise gepasst, dass wir, wenn der Künstler ins Studio kommt, dass wir vielleicht schon 2, 3 Songideen ihm präsentieren können. Also ist gar nicht so, dass es uns irgendwie gestört hätte. Erst als dieser Erfolg immer mehr kam, dass sich dadurch bei den Künstlern so eine gewisse Faulheit eingestellt hat. Aber muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn das hier die ganzen Rap-Kollegen sehen, ich spreche da auch immer nur über 1, 2 Sonderfälle, mit denen man dann vielleicht auch irgendwann gesagt hat, okay, das passt nicht in der Zusammenarbeit. Fast alle Leute, mit denen wir Erfolge gefeiert haben, da hat es einfach auch extrem gut gepasst. Also uns macht das extrem viel Spaß mitzuschreiben. Ich glaube, bei Jumper ist es ähnlich. Und das ist, glaube ich, ein Teil unseres Erfolgs von uns allen. Ich glaube, aktuell im Studio jemand, der nur noch Beats macht und danach die Füße hochlegt, der kann heute als Produzent auch gar nicht mehr so wirklich mithalten, muss man sagen.
Ja, den Anspruch ist an sich selbst, ne? Ja.
Sehe ich genauso, auf jeden Fall. Ja. Also das Writing gehört einfach mit dazu. Es ist nicht so, dass ich irgendwie da sitze und 16er kick für irgendwelche Leute. Aber es ist dann schon so, dass man als Produzent dann auch sagt, ey, die Line vielleicht geil, die vielleicht ein bisschen umdenken, erstmal überlegt, das so und so zu machen oder so. Und da einfach auch viel mit ins Arrangement mit reingeht und genau einfach da wirklich 50-50 mit dem Künstler eigentlich am Song arbeitet.
Und mit den Leuten, wo das gut funktioniert, da ergibt sich halt auch eine neue Arbeitsweise, die total fruchtet, muss man ja auch sagen. Also wir haben jetzt die ganze Zeit so über die negativen Seiten davon geredet, aber im Prinzip haben in den letzten Jahren auch alle davon nur profitiert.
Und es gibt auch genauso, gibt es auch Rapper oder Sänger oder was auch immer, Künstler generell, die dann auch bei der Produktion damit wirken, die dann sagen, ey, lass uns doch mal sowas in die Richtung machen oder lass uns vielleicht so vom Vibe her hier diesen Referenzsong machen und dann aber mit irgendwie moderneren Bounce oder was auch immer. Also da gibt es auch schon viele Künstler, die da mit einer Beat-Vorstellung in eine Session reingehen. Also es geht auch andersrum quasi.
Wo wir jetzt ja so gerade schon über Sound sprechen, würde mich mal interessieren, ihr sprecht ja gerade davon, dass man halt mit Artists zusammen so diese Songs entwickelt. Nun ist es ja aber auch so eine Entwicklung in den letzten Jahren, dass man quasi im eigenen Kinderzimmer, wie auch immer, Beats bauen kann. Denn KI ist auch immer so ein Thema, was irgendwie dazukommt, was einem irgendwie viel helfen kann, unterstützen kann. So. Was ist euer Blick da so drauf? Weil ich höre ja schon raus, dass ihr auf jeden Fall dieses Gemeinsame, sich wirklich sehen, treffen, zusammen Musik machen, ja schon deutlich bevorzugt, deutlich fruchtbarer ist, oder?
Ja, voll. Also ich denke, zu diesem ganzen KI-Ding, ich denke erstmal, wir machen das ja alle, weil wir Spaß daran haben. So, und wenn es da irgendeinen Shortcut geben wird in Zukunft, so vielleicht wird der hier und da mal genutzt werden, um, wenn man nicht weiterkommt, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie das Song produzieren oder Writing oder so ersetzen wird, weil es ist ja eigentlich, es geht ja auch um diesen Moment, dass man da dann irgendwie 2 Stunden sich den Kopf komplett zerfickt und bis man keinen Bock mehr hat, bis dann irgendwann diese lösende Zeile kommt oder der lösende Dings, dass alles, was man vorher, wo man vorher dran gearbeitet hat, auf einmal Sinn macht. Ich glaube, was einfach, also ich glaube, der Produktionsvorgang wird einfacher werden. Ich glaube, im Mixing zum Beispiel wird durch das ganze KI-Ding viel einfacher werden, viel schneller werden. Ich denke, dass so Loopmaker das sehr, sehr schwer haben werden, weil es bestimmt in 3, 4 Jahren wird es einfach dann so, also ist man mit Künstler im Studio und sucht einen Loop und dann kannst du wahrscheinlich den Text-to-Music-mäßig eingeben und dann hast du dann einen Loop, wo man dran arbeiten kann. Aber ich glaube, der kreative Prozess an sich, vor allem bei den Genres, wo wirklich eine Kultur dahinter steckt, also sei es jetzt Hip-Hop, sei es Techno, sei es Rock, auch Popmusik, die einen Einfluss bezieht aus einer dieser Genres, also ich glaube, da wird es wenig Leute geben, die dann ihren Job los sind, außer wirklich die Leute, die halt jetzt nicht mit den Künstlern direkt im Studio sind. Deswegen ist, glaube ich, auch immer so mein Rat oder mein Tipp an alle Newcomer-Produzenten, ey, sucht euch einfach wirklich Leute, mit denen ihr im Studio vibet und baut euch mit denen irgendwas auf.
Ja, kann ich auf jeden Fall auch nur unterschreiben. Also bei uns hat auch immer am meisten Spaß gemacht, mit den Leuten in einem Raum zu sitzen. Ich sehe das auch bei einigen Jungs von uns, die extrem krass sind in diesem Sample-Game, aber die eigentlich immer nur zu Hause alleine sitzen. Das ist auch auf Dauer irgendwie, kann das ziemlich deprimierend sein.
Ja, ist nicht erfüllend, glaube ich. Ich glaube, es ist überhaupt nicht erfüllend.
Nee. Also dieses zu Hause alleine sitzen, was machen, dann rausschicken und eigentlich keine Kontrolle zu haben, das ist schon eine Sache, die auf Dauer echt, glaube ich, nervenzerrend sein kann. Genauso sind unsere, ich meine, Lennart und ich kennen uns sehr gut, wir wissen ungefähr, was der jeweils andere so, oder wie die Arbeitsweise ist und was wir durchgemacht haben. Dieses über Jahre nur jede Nacht Session machen, stundenlang, ist auch zehrend, ne? Also ist vielleicht so ein bisschen typabhängig. Wahrscheinlich hat beides seine Vor- und Nachteile. Im besten Fall kann man beides so ein bisschen machen.
Ja, denke ich auch.
Was ist für euch beide der größte Erfolg, den ihr bisher in eurer Karriere hattet? Und damit meine ich nicht den wirtschaftlichen, sondern für euch und euer, weil ihr mit dem das individuelle Producer-Herz der größte Erfolg.
Also das ist ganz klipp und klar, und zwar denke ich, einfach überhaupt davon leben zu können. Dass man überhaupt diesen Schritt geschafft hat, weil ich erinnere mich genau daran, dass ich habe mit 14, 15 Jahren oder mit 13, 14 angefangen, mit 15 habe ich das erste Mal Geld bekommen und dann dachte ich mir so, boah, krass, wenn ich irgendwann mal das hinkriege, 2000 Euro im Monat zu verdienen mit meinen Beats und davon einfach leben kann und so okay leben kann, dann wäre das doch schon ein Jackpot. So, und jetzt ist man da natürlich, Gott sei Dank hat man da irgendwie den Weg geschafft, dass es noch viel besser geworden ist, als ich mir das jemals erträumt habe, aber das ist auf jeden Fall der Moment, wo ich mich immer wieder dran zurückerinnere, wenn ich mich mal über irgendeinen Erfolg, der nicht geklappt hat, so ärgere oder sonst was, dass ich überhaupt diesen Schritt schaffe, auch langfristig davon jetzt gerade leben zu können und auch meine Familie zum Beispiel finanziell zu unterstützen oder sonst was, dann ist das auf jeden Fall mit Abstand der größte Erfolg und ist auch scheiß ich auch auf jede Nummer 1 oder sonst irgendwas. Hauptsache, ich kann da weiter von leben und kann halt meinen Traum verwirklichen und meinem Lebensweg so gesehen nachgehen.
Ja, ich würde erstmal Glückwunsch an der Stelle. Ich würde das nämlich ganz genauso sehen. Lustigerweise ist das irgendwie sowas, was mir jetzt erst so im Nachgang auffällt, weil ich habe auch irgendwie nach dem Abi und nach der Ausbildung das einfach irgendwie gemacht und durchgezogen und habe mir nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, was für ein Schritt das eigentlich ist. Aber ja, so aus heutiger Sicht, wenn man auch mit jungen Produzenten redet, die sich dann so Gedanken machen, boah, ich weiß nicht, kann man davon überhaupt leben? Da fällt mir das so ein, was wir eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren hier gemacht haben. Das ist eigentlich totaler Wahnsinn, auch finanziell. Und also jetzt mit dem heutigen Mindset hätte ich viel mehr Angst davor, wenn ich weiß, was eigentlich, wie viele Leute man so unterstützen muss, wer alles von einem abhängig ist. Aber in jungen Jahren, man hat es einfach gemacht und dran geglaubt. Und das ist schon krass irgendwie.
Voll, aber das ist krass, weil mit ganz vielen Leuten, mit denen ich darüber rede, jetzt unabhängig auch von der Musik, die so irgendwie etwas erfolgreich geworden sind, die sagen alle, die haben sich überhaupt gar nicht über die haben sich gar keine Gedanken über die Konsequenzen gemacht, sondern das wird dann einfach gemacht. Und ich habe auch zum Beispiel, ich bin mit 18 Jahren nach Berlin gezogen dann einfach, auch ohne, also ich hatte meinen ersten Verlagsdeal gehabt, aber es ist auch nicht so, dass ich da irgendwie jahrelang von hätte leben können. Und ich hatte auch keine Ausbildung oder kein Studium da erstmal. Und meine Mama meinte dann auch irgendwann mal so Jahre später zu mir gesagt, ja, bist da hingezogen, ohne da auch einmal so über was anderes nachzudenken. Und dann ist mir das selber erst so aufgefallen, das war so krass. Ich habe wirklich nicht ein einziges Mal darüber nachgedacht, irgendwas anderes zu machen.
Aber nur so schafft man es ja auch.
Das Ding ist ja eigentlich...
So schafft man es.
Ja.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das Ding ist ja eigentlich, genau mit diesem Denken, so schafft man es ja, wenn man einfach keine Angst vor irgendwas hast. So, das erklären dir wahrscheinlich irgendwann irgendwelche Erfolgscoaches, dass du so denken musst. Aber wir hatten das, glaube ich, einfach durch Glück oder in jungen Jahren.
Ja, auch so eine gewisse Sturheit auch, ne? Also so eine gesunde Sturheit, einfach, dass man sagt, ja, ich mach das jetzt einfach.
Das Ding ist ja auch, wo ja auch eine Wahrheit drin steckt, es kann ja aber auch nicht viel passieren. Was soll halt schief gehen? Ich meine, ich habe meine Schule gemacht, eine Ausbildung, selbst wenn es nicht geklappt hätte. Man macht sich halt heute, wenn man so älter ist, macht man sich über alles doppelt und dreifach Gedanken. Aber mein Gott, zur Not zieht man halt wieder von Berlin weg oder studiert dann nochmal oder fängt irgendwo an zu arbeiten. Es kann ja auch nicht so viel passieren. Aber ich glaube, diese Leichtheit, die fehlt einem irgendwann, wenn man älter wird.
Wir haben ja eingangs, eingangs natürlich ein bisschen überspitzt, ne, gefragt, wie klingt eigentlich erfolgreicher Deutschrap? Was glaubt ihr denn so Sound of Deutschrap? Wo geht's hin? Wo entwickelt es sich hin? Wo habt ihr vielleicht auch einfach nur derbe Bock drauf, nochmal was zu machen?
Oh, ich glaube, es ist einfach. Ich glaube, man kann das gar nicht mehr sagen. Ich meine, gut, letztes Jahr gab es natürlich ein bisschen so diesen Techno-Hype, aber es gab ja auch so viele andere Songs, die erfolgreich waren. Und jetzt hast du, glaube ich, alles einfach. Jedes Genre wird irgendwie bedient. Ich glaube, es spaltet sich halt immer mehr auf. Das ist gar nicht so, boah, dieses Genre wird jetzt krass erfolgreich sein, sondern es ist einfach ein cooler Song. Es ist halt einfach ein cooler Song und der wird dann Anerkennung finden. Oder ein Song, der catchy ist oder sonst was. Oder ein Song, der dann vielleicht auch ein Scheißsong, der durch den richtigen Algorithmus läuft. Also auch das wird weiterhin funktionieren. Ja, ich glaube, dass sich das einfach so noch weiter aufteilt. Dann wird bestimmt auch mal ein Techno-Song wieder erfolgreich sein. Dann wird ein Pop-Song erfolgreich sein. Dann wird auch mal wieder ein richtiger Hip-Hop-Song erfolgreich sein, der so wirklich so durchweg Rap ist. Wie man jetzt zum Beispiel bei diesem Billa Joe Faroon-Song zum Beispiel sieht, finde ich, weil das seit langem das erste Mal wieder so ein richtiger Rap-Song irgendwie, der gerade ein bisschen Welle macht, was ich auch geil finde. Und ich glaube, lässt sich so leider nicht sagen.
Mhm. Ich finde es auch gerade extrem schwer. Vielleicht muss man da auch ein bisschen von der Frage nach Deutsch-Rap nochmal weggehen, weil ich glaube, man sagt doch, dass eigentlich Techno die letzte neue Musikrichtung war, die so erfunden wurde. Seitdem sind wir ja eigentlich in so einem Loop. Also es generell im Musikbereich wird ja nichts mehr neu erfunden, so seit ein paar Jahrzehnten. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt nochmal neue Musikrichtung geben wird oder ob wir jetzt einfach nur noch alles miteinander kombinieren, verwursteln, ob es jetzt immer so Cycles gibt, dass die Leute dann wieder irgendwie einfach nur noch die 90er wiederfinden, dann die 2000er. Das ist generell echt so eine ganz verrückte Frage. Also so ein bisschen dreht sich ja alles im Kreis seit einigen Jahren. Ist echt spannend, ob nochmal was ganz Neues kommt.
Ich frage für einen Freund, so als alter Liebhaber von Boom Bap und immer wieder Leuten, die da auch immer kommen und diese Untergrundfahne hochhalten und B, Savage seit ein paar Jahren ja immer davon spricht, dass mal ein Album kommt. Hat das eine Chance auf Massenkompatibilität?
Ich glaube ja. In Amerika gibt es das doch gerade, oder? Da ist doch dieses, die Sachen ohne Drums ist jetzt wieder so diese neue Wave. Ich glaube, was ich immer ein bisschen schade finde an diesen Geschichten, das und das muss wieder zurückkommen. Man muss es halt irgendwie neu erfinden. Also ich tue mich ein bisschen schwer mit Leuten, die versuchen dann 1:1 irgendeinen New York Sound aus den 90ern zu kopieren, weil ich mir da denke, ja okay, dann kann ich die Sache ja hören. Also wenn es einen Anspruch darauf geben soll, dass dieser Stil zurückkommt, dann muss man diesem Stil natürlich auch was hinzufügen.
Ja, ich meine, bestes Beispiel ist doch Sio zum Beispiel. Sio zum Beispiel ist für mich so das beste Beispiel, dass der schon straight Boom-Bap, was der macht teilweise auf dem Album. Natürlich hat er so seine 2-3 Ausreißer, aber zu 80-90% ist er schon wirklich sehr, sehr kredibile, krasse Boom-Bap-Beats, aber er macht es aber mit einem Humor drauf und mit dem Flows und so weiter, wie es halt kein anderer macht. Und deswegen, wenn der jetzt irgendwann mal wieder ein Album bringt, sage ich, wird das auch wieder 100%ig funktionieren.
Mhm. Ja, wahrscheinlich ja. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich das möchte, ehrlicherweise. Ich fühle mich auch durch die Kultur immer ganz gut, dadurch, dass ich immer so das Gefühl habe, da entstehen überall so kleine Perlen, die mir wieder ein bisschen Freude daran geben.
Und man, wenn ich eine Sache dazu noch sagen darf,
ja, gerne.
Man muss sich ja auch so ein bisschen fragen, wie Musik überhaupt konsumiert wird. Weil wenn ich jetzt an meine Boom-Bap-Zeiten zurückdenke, warum ich das gehört habe, ich hatte halt Kopfhörer auf den Ohren, bin durch die Stadt gelaufen und habe mir Geschichten angehört von Leuten.
Genau.
Also es war ja wirklich so eine, ich war in einer anderen Welt, weil mir Leute was von der Street erzählt haben aus New York und ich war in meinem Kopf dann irgendwie da.
Fühle ich,
Bruder. Das Ding ist, heute wird Musik ja so nicht mehr konsumiert. Das ist Irrsinnsache. Also ob sich ein Jugendlicher heute noch ein ganzes Album reinzieht, ob er sich überhaupt noch einen ganzen Song reinzieht oder ob er nur noch einen Song 30 Sekunden auf TikTok hört. In diesen 30 Sekunden wird ja ein Storyteller-Song schon wieder gar nicht funktionieren. Also wie wir überhaupt Musik konsumieren werden, ist natürlich so die Frage, die auch so ein bisschen dann zeigt, welche Art von Musik überhaupt zugelassen wird. Oder ob manche Musikrichtungen gar nicht mehr kompatibel sind mit der Art, wie wir hören.
Ja, stimmt schon. Da bin ich dann aber gerne der Typ, der trotzdem, ich glaube, ab Alben, ja, das stimmt schon. Das, ich bin
ja, schade,
anders geprägt, aber.
Aber, ja, aber geht so. Also ich hatte zum Beispiel bei iLiver hattest du ja zum Beispiel, das ist jetzt kein Hip-Hop natürlich,
ja,
aber da hattest du ja schon das Gefühl, dass die Leute zum Beispiel sich das ganze Album wieder anhören, hast du gesehen. Das war ja 80% des Albums war ja da in den Charts. Also ich glaube, bei einer gewissen Größe oder beim Apache wird es genauso sein, dass die Leute sich schon dann auch das ganze, also wenn die wirklich Fan von einem Künstler sind, dann geben die sich auch das ganze Album. Ich glaube, das ist halt, das der springende Punkt ist, dass das so schwierig ist gerade, wirklich Fans zu generieren. Weil die meisten Leute sind dann Fans von einem Song und dann hören sie den nächsten Song, der halt gerade angesagt ist. Aber ich glaube, der wirkliche Knackpunkt für die Leute, für die Künstler gerade, ist es so eine Hardcore-Fanbase zu generieren, die dann halt auch ein ganzes Album hören, weil sie dich halt so cool finden.
Ja.
Ich glaube, das ist in dieser TikTok-Zeit sehr schwierig.
Vielleicht kommt ja auch die Gegenbewegung. Also das hat man ja auch schon oft in der Geschichte gesehen, dass wenn den Leuten irgendwas zu viel wird, vielleicht wollen Leute bald auch wieder 1,5-Stunden-Alben oder 10-Minuten-Songs, passiert ja auch manchmal, dass Trends sich auf einmal komplett in eine andere Richtung wenden.
Aber ich finde sogar, das hast du schon teilweise, wenn du jetzt so einen OG Kimo nimmst oder einen Schmidt oder sonst was, jetzt zum Beispiel natürlich im Vergleich mit irgendwelchen anderen Leuten, die da dauerhaft in den Top Ten sind, nicht so große Zahlen haben, was die Streams betrifft, aber so ein OG Kimo spielt trotzdem eine krass ausverkaufte Tour oder sonst was und hat eine super große Zuhörerschaft. Und das ohne irgendwelche Popsongs oder sonst was.
Ja, genau, wenn du dir das letzte ja. Mixtape anschaust, das klar, wir wissen alle, dass im Januar es ein bisschen einfacher ist, aber es hat es trotzdem gegen alle anderen geschafft, mit diesem antikompatiblen Sound quasi sich die Eins zu holen. Das musst du auch erstmal machen.
Genau, es muss ja auch nicht immer dann extrem erfolgreich sein, solange es das gibt und man als Hörer sich das irgendwie rauspicken kann. Meistens wird es ja dann uncool, wenn alle alles dann hören.
Das sowieso.
Cool.
Habt ihr Gefühl, ihr seid Vorbilder?
Junge Produzenten bestimmt.
Ja, denke ich auch.
Das ist dein Thema, Jumper. Was waren denn deine? Ja?
Meine Vorbilder, also auf jeden Fall Timbaland. Einfach aus dem Grund, weil der so für mich Popmusik cool gemacht hat. Ich war vorher immer so
Mic drop.
Ich war halt echt immer so anti-Pop und alles anti, was fall to the floor ist und keine Ahnung was. Also als ich angefangen habe, Mucke zu machen damals und nur so Hip-Hop, düster, alles mögliche. Und dann habe ich irgendwann Timbaland, dieses Shock-Value-Album für mich entdeckt. Und bin halt komplett geflasht gewesen, weil die Beats halt trotzdem cool waren, aber auch melodiös, viel melodiöser als die Hip-Hop-Beats teilweise. Und die Leute haben halt drauf gesungen und ich war so, okay, krass. So, der hat es einfach geschafft, dass man die Leute coole Popmusik machen. Und also Pharrell damals genauso natürlich. Pharrell war auch krass. Und dann in Deutschland gab es damals, das war die Zeit auf jeden Fall, muss man Josh auch erwähnen, definitiv asozialen Lifestyle, immer noch einer meiner Lieblingsbeats gewesen damals. dann gab es G-Futuristic gab es damals, den ich auch sehr krass fand, weil ich gar nicht weiß, was der heute noch macht. Explosive, ich glaube, das war auch so alles auch damals schon krass. Gab es denn noch in Deutschland, ja, aber so die, ich sag mal, das waren so die Leute aus Deutschland, denke ich, und dann ja international auf jeden Fall Timbaland, Pharrell, waren so, denke ich, meine größten Vorbilder.
Wie
und
wichtig?
Auf jeden Fall auch jetzt im Nachgang, aber weil ich mich erst später damit beschäftigt habe, Max Martin definitiv auch.
Wie wichtig sind Vorbilder?
Ich glaube, dass einfach die Musik, die du hörst, inspiriert, wird dich am meisten inspirieren und also genauso andersrum. Das heißt, die Musik, die dich am meisten inspiriert, die hörst du dann weiter. Und bei mir war es halt einfach so, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das, was Timbaland macht, finde ich einfach alles mega krass und habe mir dann alle neuen Songs dann immer angehört. Und am Anfang, denke ich, jeder Musiker, der neu anfängt, kopiert erstmal. So wie ich meine ersten Beats gebaut habe, ich habe YouTube-Tutorials geguckt und habe die Beats, die da gemacht haben, habe die nachgebaut. So, und habe darüber dann rausgefunden, so geht diese Funktion. Und genauso habe ich dann erstmal auch zum Beispiel, als ich meine ersten Beats so selber gebaut habe, dann irgendwelche Timbaland Drum Loops nachgebaut, weil ich dachte, boah, der Bounce ist voll krass. Habe dann aber andere Akkorde da drauf gespielt als er. So, und habe quasi am Anfang erstmal mir irgendwelche Sachen zusammengeklaut, weil man so gar keine eigene Kreativität hatte an dem Zeitpunkt, wo man sich erstmal daran gewöhnen musste. Und ich glaube, dafür sind Vorbilder schon wichtig, weil die am Ende des Tages werden die den ersten Einfluss auf dich haben, auf die Musik, die du machst, und der wird bis zum Ende bleiben.
Bei dir, Mixo? Vorbilder?
Ich finde das auch extrem wichtig, Vorbilder zu haben, weil die sind eigentlich so die Gesichter von so einer Sache, in die du total reingehst. Also ich weiß nicht, wie andere das gemacht haben, aber ich glaube nicht, man kann mal so ein bisschen produzieren und dann erfolgreich werden oder das so zu seiner Lebensaufgabe machen. Ich glaube, wenn man richtig gut in was werden will, dann muss man halt irgendwie so einen Punkt in seinem Leben haben, wo man so klatschen bleibt auf ein Thema. Und das hat natürlich, sind diese Vorbilder, sind natürlich dann irgendwie die Gesichter, die Stars von dieser Sache. Und man hat die halt vergöttert. Man wollte unbedingt das machen, was die auch machen. Und wenn dieses ganze Produzieren-Ding jetzt keine Gesichter gehabt hätte, also wenn es diese Leute nicht gegeben hätte und es wären nur irgendwelche, oder man hätte nichts über die gefunden, man wüsste nicht, wie die aussehen oder wer die sind, dann wäre das Ganze natürlich irgendwie so ein bisschen uncharmanter gewesen und dann wäre man vielleicht auch nicht so tief in diese Sache reingegangen. Das ist schon sehr wichtig immer für mich gewesen.
Es gab auch damals zum Beispiel, was mich krass inspiriert hat, es gab so zwei Sachen. Einmal diese First There Was The Beat DVD. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt.
Jetzt kommst du mit sowas.
Ja. Da haben die nämlich, ich weiß nicht mehr, wer das, ich glaube, es waren die Out for Fame Leute, die das gemacht haben sogar. Mhm. Die haben dann die Produzenten besucht und da waren dann so Jorilla, Desu, Cinch war auch dabei, dann auch, ich glaube, so dieses 3P-Umfeld war da auch so ein bisschen dabei. Bezazian damals noch, Benny Blanco, der hat zum Beispiel auch einen krassen, stimmt, Benny Blanco muss man auf jeden Fall auch erwähnen als Vorbild damals.
Stee war auch krass.
Hä?
Stee. Kannst du dich noch an Stee erinnern?
Stee, ja, auf jeden Fall, die Azad-Sachen, also stimmt. Und Benny Blanco hat zum Beispiel damals, also Bezazian hat damals einen Satz gesagt, ja, ist halt auch so autodidaktisch alles gelernt, glaube ich. Und der meinte dann so, ja, wenn dann irgendjemand zu mir kommt und sagt, ja, die und die Note ist falsch, aber es klingt geil für mich, dann klingt das halt geil. So, Hip-Hop muss dreckig sein. So, und das ist auf jeden Fall auch so eine Aussage, die bei mir mies klatschen geblieben ist. Und dann gab es, also das war so im deutschen Bereich, was so sehr inspirierend war, glaube ich, für viele Produzenten. Und dann gab es natürlich so diese Ryan Leslie-Videos, die natürlich sehr corny waren, auch wo er der Lamborghini vorgefahren ist. Aber es war halt einfach cool. Das gab's und das legendäre Timbaland-Video, wo er mit Jay-Z den Dirt Off Your Shoulders Song macht. Das war auch, also da gab es also viel so Videomaterial einfach, was sehr, sehr krass war.
Ach, ey, es ist auf jeden Fall. Mach du mal.
Ich muss sagen, ich ziehe mir das heute noch alles rein. Also ich so einmal im Jahr kriege ich meinen Backflash und ziehe mir nochmal all diese ganzen alten Sachen rein und so. Einfach um nochmal so zu fühlen wie damals. Das hat die Magie immer noch.
Ja, ich kriege immer, wenn ich hier so reinhöre, so, also dann, ja, bevor man, ich bin ja dann auch zum Beispiel bei Timbaland vorher noch wieder unterwegs gewesen, bei der Art und Weise, wie der das Ganze gemacht hat. Ich mag diese viele von den Produzentennamen, die ihr beschrieben habt, die alle überall so einen krassen Impact gehabt haben, die manchmal dann aber auch sogar vergessen sind auf diesem Weg. So, wie ist das bei euch, um Vorbild für mich dann mal kurz abzuschließen, wie aktiv kommen Leute auf euch zu und wollen von eurem Wissen partizipieren? Und wie bereit seid ihr zu teilen?
Also bei mir ist es so, also schreiben schon sehr, sehr viele Leute immer und vor allem wollen viele Leute Feedback haben. Das ist jetzt etwas, dem ich nicht nachgehen kann, ehrlich gesagt, weil dafür sind es zu viele DMs oder keine Ahnung was. Ich glaube, was dann halt cool ist, ist so, Josh war ja auch da zum Beispiel bei der BeatCon, wo man dann wirklich so ein bisschen mal über so einen Entstehungsprozess vernünftig reden kann. Und da Leute, die es interessiert, können da halt hinkommen. Das war, glaube ich, ganz nice. Und auch, da haben mir auch sehr, sehr viele Leute danach zum Beispiel geschrieben, dass es sehr inspirierend war. Das ist natürlich dann cool. Ich denke, das ist auch sehr wichtig für einen selber, dass man halt andere Leute inspirieren kann. Und, also ich meine, das ist so ein Kreislauf, weißt du? Wir wurden inspiriert von irgendwelchen Leuten. Und ich denke, das ist auch unsere Aufgabe wiederum, so andere und neue Produzenten zu inspirieren. Weil, damit da auch wieder was Neues kommt, damit ich das inzestmäßig alles beim gleichen Sound bleibt die ganze Zeit so. Und ja, also da schreiben schon viele Leute. Ich denke so, also an befreundete Produzenten oder jetzt Leute aus meiner Edition, ich denke, das wird bei Josh auch so sein, da teile ich schon sehr, sehr viel Wissen oder fast all mein Wissen, aber halt wirklich nur an Leute, wo ich weiß, okay, die können dann auch irgendwie, also die wissen das zu schätzen. So.
Das Ding ist, es gibt ja keine wirklichen Tricks oder Geheimnisse mehr heute. Also ich weiß noch früher, ich habe das Internet abgesucht nach der einen Timbaland Snare oder dachte, oder es gab ja wirklich, die Leute waren verstreut überall in irgendwelchen Studios. Es gab das Internet noch nicht so, wie wir es heute kennen. Und da wäre es natürlich auch so ein Ding gewesen, mal mit jemandem im Studio zu sein und irgendwie die Tricks von dem zu sehen. Das gibt's ja heute nicht mehr so wirklich. Also kannst du heute ein paar YouTube-Videos reinziehen und dann hast du ungefähr die gleichen Sachen oder Möglichkeiten, die Lennart und ich jetzt haben. Deswegen, es macht nicht mehr so wirklich Sinn, irgendwie darauf einzugehen, auch wenn wir es zeitmäßig eh nicht schaffen könnten, weil man kann gar nichts sagen. Also es gibt keine Tricks, Geheimnisse mehr. Ich glaube, das Einzige, was wirklich Sinn macht, und deswegen freue ich mich auch gerade extrem, dass wir hier diese Studios bauen, ist, dass wenn man Leuten wirklich irgendwie helfen will oder die supporten will, dann muss man mit den Leuten mal ins Studio gehen und da kann man wirklich, glaube ich, lernen. Das ist ja auch in den USA so eine Sache, da gibt es diese typischen Internships, nennen die das, glaube ich. Also wenn du, da ist der typische Weg, du bist der Praktikant im Studio, der erstmal ein Jahr lang Kaffee kocht und dann darfst du mal in der Session mit dabei sein. Das ist halt so diese ganz andere Kultur von etwas zu lernen. Und ich glaube, da können wir hier noch in diese Richtung viel machen in Deutschland, dass auch diese Kunst des Plattenmachens oder des Musikmachens einfach erhalten bleibt, weil das ist ja auch gerade so eine Sache, die ganzen großen Studios sterben ja irgendwie aus und wenn irgendwann alle nur noch vor ihrem Computer sitzen in ihrem Kämmerchen, dann geht da wirklich so eine Kunst verloren. Das ist klar, es wird immer ein paar Nerds geben, die das vielleicht noch so betreiben, aber ich finde das schon ganz wichtig, dass so diese Art und Weise, wie Musik auch in Studios gemacht wird, dass man das irgendwie so weitertreibt und weiter an die nächste Generation geben kann.
Du hast es gerade in so einem Nebensatz erwähnt. Wie viel Herzblut, wie viel Zeit steckt denn in diesem neuen Studio, diesem Projekt, von dem du gerade gesprochen hast? Und wie fühlt sich das an, sowas auf die Beine zu stellen und vielleicht all das, was du gerade so besprochen hast, diese Kunst nicht aussterben zu lassen, da weiter fortzusetzen?
Also im Prinzip ist dieses Studio jetzt das Ergebnis von 15, 20 Jahren Hustle, muss man aber sagen. ist schon sehr crazy. Wir alle kennen das ja, man hat irgendwie im Kinderzimmer angefangen und hatte auch hier und da mal so seine Projekträume oder irgendwie so in irgendwelchen Jugendhäusern dann so einen Raum, wo man rein durfte. Und es gab immer mal Studios. Aber das ist ja nicht vergleichbar gewesen mit so einem richtigen Studio, wie man sich das vorstellt. Deswegen auch jetzt, wir sind vor 3 Jahren nach Berlin gezogen und auch hier haben wir uns immer mal in Studios eingemietet. Aber eigentlich ist das so unser erstes richtiges Studio. Ja, das ist natürlich völlig verrückt. Ne? Also geht gerade ein Traum in Erfüllung, ist so ein Lebenswerk, kann man schon so sagen.
Ich lasse es mal ganz kurz wirken. Ich weiß, ob noch jemand zur Seite springt. Weil es ist ja auch ehrlicherweise genau das, was so das Ziel sein muss. Denn wenn ich auf eine Producer-Karriere gucke und auch auf alle Helden meiner Jugend, ich finde es, glaube ich, total schwierig, sich selber immer, also es geht ja um Zeitgeist in einer gewissen Form, immer am Zeitgeist zu halten. Mhm. Und da stelle ich mir vor, dass so ein Studio ja mehrfach hilfreich ist. Ne? Also gucken wir mal, und abgesehen von vielen Dingen, die man drumherum kennt, weiß, gehört hat, aber bei so den absoluten Superstars wie Dr. Dre tut es dem wahrscheinlich auch ganz gut, wenn er immer wieder neue Impulse um sich rum hat, die dankenswerterweise auch entstehen, weil da, sagen wir es mal so, Facility-Möglichkeiten bestehen, ganz viele coole Menschen zusammenzukriegen. Ist das auch so ein Gedanke dabei und vielleicht auch ein Anspruch und Wunsch oder?
Ey, hundertprozentig. Also wir sind, wie gesagt, vor 3 Jahren nach Berlin gekommen und haben hier kein eigenes Studio gehabt. Aber wir hatten für die Zeit von, ich glaube, 6 oder 7 Monate war das, so ein Loft angemietet. Ich glaube, da der Lennart hat da auch jetzt vor ein paar Wochen gearbeitet, oder? Du bist ja jetzt
ja, gerade genau.
gewesen.
Da war ich auch.
Genau, das war so ein Raum, wo wir gearbeitet haben. Und da sind zum Beispiel Sachen passiert, dass der Song mit Tilo und Mako, also jeweils die Songs, die wir als Mix & McCloud rausgebracht haben, die sind da einfach so entstanden, die Songs. Also die Rapper, die Künstler kamen jeweils mit ihrer Crew einfach so relativ zufällig vorbei, haben da abgehangen und dann ist die Musik irgendwie so nebenbei passiert. Und wir kannten die auch vorher nicht. Und wenn ich mir jetzt überlege, noch in Essen zu sitzen, da wären die Songs wahrscheinlich niemals zustande gekommen. Also das ist ganz klar ein Ziel, hier irgendwie ein Umfeld zu schaffen, wo sich ja im besten Fall coole, junge, erfolgreiche Leute so die Klinke in die Hand geben und das meiste einfach so passiert, ohne dass es wirklich groß geplant ist.
Voll. Ich bin auch, also bei mir zum Beispiel auch, bin auch auf der Suche gerade, aber ich meine, der Josh weiß, wie es ist. Es ist eine absolute Katastrophe, da eine vernünftige Immobilie zu finden in Berlin. Deswegen auf jeden Fall erstmal Glückwunsch, dass ihr da was Geiles habt, Alter. Ich bin sehr gespannt. Und ja, ich denke schon, dass das Sinn macht auch. Bei uns ist auch die gleiche Überlegung, dass wir da ja auch so mittlerweile so 3-4 Produzenten bei uns in der Edition haben und es eine viel geilere Synergie wäre, wenn man wirklich auch in einem Studio rumhängt und nicht die ganze Zeit sich Spuren hin und her schickt und keine Ahnung was. Also das ist auch bei uns da so ein bisschen der Gedanke dahinter. Das ist doch ein bisschen so ein Zukunftsding, weil wir hatten nur so 2 Immobilien angeguckt, da ist noch nichts dabei gewesen, deswegen sind wir noch auf der Suche gerade. Aber ja, also ich denke, das macht total Sinn, auch um am Zeitgeist zu bleiben, langfristig.
Das ist meine letzte Frage an euch beide. Gerade mit Momentum, mit Preisen, die ihr gewinnt, mit Erfolgen, mit allem drum und dran. Habt ihr Angst davor, irgendwann nicht mehr am Zeitgeist zu sein?
Ja, würde ich schon so sagen.
Ja, habe ich mir noch nicht so drüber Gedanken gemacht, fairerweise.
Ja, fair. Ich bin dafür da, um so bescheuerte Fragen zu stellen.
Ich denke, was Produktion betrifft, ja. Ich glaube, da kann man ein bisschen von wegkommen. Ich glaube trotzdem, dass ein guter Song ist und man dem immer den Zeitgeist anpassen kann durch eine Produktion. Also ein guter Song funktioniert immer nur, zum Beispiel nur auf dem Klavier oder nur auf einer Gitarre und oder die meisten. Und ich glaube, dass man das einfach, dieses Problem auch einfach damit besiegen könnte, dass man sich dann einen jungen Produzenten daran holt, der irgendwie co-produziert und sagt, ja, okay, hier die 808 nehmen wir vielleicht nicht mehr, sondern nehmen wir jetzt mal die hier. Ich denke, dass wir trotzdem mit Erfahrung einfach einen viel größeren Mehrwert haben, als jetzt zum Beispiel ein junger Produzent, der nur am Zeitgeist ist. Ich glaube, dass später so die Erfahrung viel wichtiger sein wird als der Zeitgeist. Hoffe ich.
Ja, hundertprozentig. Also das hoffe ich auch, dass das so unser Gut ist, dass wir gerade irgendwie ganze Erfahrung mitbringen können. Aber ja, genau, dann geht es vielleicht um gewisses, wie klingen gerade die Drums oder wie, was für Sounds benutzt man. Da muss man schon aktiv dranbleiben oder auch mit jungen Leuten zusammenarbeiten. Also das kann man schon verlieren, wenn man da nicht aktiv gegenarbeitet. Und ja, ich glaube, das sollte man schon vermeiden als Produzent. Oder auch so schon öfters selber erwischt, wie ich irgendwie neue Sachen ein bisschen gehatet habe. Dann merkt man so, oh, ist das jetzt der alt werdende Mann in mir? Und dann kann man sich halt entscheiden, okay, akzeptiere ich das jetzt und hate es einfach. Gibt auch Sachen, die hatebar sind und die man auch scheiße finden darf. Aber ich glaube, umso älter man wird, muss man trotzdem so diese 1-2 Loops machen, das dann einmal kurz zu hinterfragen. Hate ich das jetzt, weil es einfach nicht meine Zeit war, in der das so passiert ist und nur weil es irgendwie neu und anders ist. Aber ich habe da auch mal einen schönen Satz gehört, die Jugend hat eigentlich immer recht in Bezug auf Kunst. Und ich versuche dann zumindest 1-2 Mal so, wie gesagt, das zu hinterfragen. Und wenn ich es dann immer noch scheiße finde, dann ist es vielleicht scheiße.
Das Schöne ist ja, also wir haben ja alle im Hier und Jetzt die Möglichkeit, so lange das, was wir machen und von dem wir der Meinung sind, dass wir es gut machen, auch so gut zu machen, dass man sich irgendwann einen Status erarbeitet, der dem idealerweise einer Legende nahe kommt, dass das automatisch dazu führt, dass Zeitgeist selber vielleicht gar nicht mehr das Thema ist, weil das Gewicht des Namens so groß ist, dass es vielleicht größer ist als das. Und wenn man dann das noch schafft, vielleicht Sounds zu entwickeln oder für sich zu claimen, die besonders und so unique sind, dass kein anderer sie nachmachen kann, dann hast du es geschafft.
Mhm. Aber es ist zum Beispiel auch, weil wir Timbaland als Beispiel hatten, da ist es zum Beispiel ja eher so, dass er sich krass versucht, dem Zeitgeist anzupassen, habe ich das Gefühl, und dass aber die Leute erwarten eher das, wofür er bekannt geworden ist.
Und das also ist die Gefahr. So,
genau, er hat jetzt, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, so aktuelle Songs von ihm, die er produziert, da ist jetzt keiner irgendwie krass von abgegangen.
Es ist auch immer das Problem, ne? Mach mal wie früher. Mach mal noch so genau. Für Künstler schwierig.
Ich glaube aber, dass das normal ist. Fast alle diese Legenden, die wir hier heute aufgezählt haben, sind ja gerade irgendwie nicht so am Start. Aber die sind so groß, dass man ihnen das aber auch irgendwie nicht übel nimmt.
Ja, voll.
Also Timbaland muss gerade nicht die aktuellsten Beats machen.
Nee, nee,
trotzdem,
genau.
Trotzdem, wenn ihr ein Album bringt, wir werden alle reinhören. Ich sehe das sogar
noch ganz anders. Er hat schon das gemacht, was es braucht. Ist erledigt. So, das ist cool, wenn, aber es genau. Brauchen sich. Das Ding ist geritzt.
Genau, er hat Freifahrtschein so.
Ja, wir hatten Freifahrtschein. Und das ist dann zum Beispiel auch das, was jetzt hier in diesem Format auf jeden Fall jetzt als nächstes kommen muss, denn wir werden gleich über Classics reden. Bevor wir das machen, sprechen wir aber einmal über eine Legende, Yannick, der genau das geschafft hat, was ich eben gerade beschrieben habe. Dafür zu sorgen, dass es eigentlich keine Diskussion mehr gibt. Stichwort Legende. Gibt es gerade ein Thema, das in der ersten Sekunde gar nicht so viel mit Rap oder Hip-Hop zu tun hat auf den ersten Blick. Auf den zweiten aber sehr viel Einfluss darauf genommen hat. Das können wir, glaube ich, auf jeden Fall so sagen. Yannick, was weißt du oder was fühlst du, wenn du an Bob Marley denkst?
Da muss ich ehrlicherweise richtig, richtig weit in meine Erinnerung kramen, weil meine erste oder früheste Bob Marley-Erinnerung war Babylon by Buzz. Das ist so ein Compilation-Live-Album. Und das Cover ist, wie es der Titel schon sagt, ein Bus, den man so von vorne sieht. Und mein Papa hatte damals eine relativ große, bunt gemischte CD-Sammlung. Und auch darum, diese CD war damit drin. Und noch bevor ich wirklich gecheckt habe, wer jetzt Bob Marley ist und was er alles so erreicht hat und beeinflusst hat, habe ich halt dieses Album wegen dem Cover halt oft mir aus diesem CD-Schrank gegriffen und gehört. Das ist so meine erste Bob Marley-Erinnerung.
Wir alle haben irgendwie eine. Bei mir ist es natürlich die Karriere im Ganzen. Es gibt einen Song, auf den ich sicherlich gleich nochmal zu sprechen komme. Aber vor allem das Gesamtwerk. Und das war jetzt der Anlass, warum Paramount sich gedacht hat, machen wir mal einen Film draus. Die Filmbiografie Bob Marley, One Love, kommt am 15. Februar in die Kinos. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir sind ja ein bisschen unterschiedliche Generationen und ich bin auch fast ein Tick zu jung, um Bob Marley komplett erlebt zu haben. Aber den Impact, den er hatte, der ist auch bei Yannick Backspin vorbeigeschwommen. Ne?
Ja, der ist auch bei mir angekommen. Auch wenn Bob Marley sozusagen vor meiner Zeit war. Auch ich habe den Impact mitbekommen. Auch ich kenne natürlich die krassen Hits und so weiter und so fort. Aber habe mich ehrlicherweise gar nicht so tiefgehend mit ihm selber oder seiner Karriere beschäftigt. Deswegen wahrscheinlich dieser Film genau für jemanden wie mich absolut richtig, den sich im Kino mal reinzugucken.
Ja, und das ist ja, was ich ja schon anfangs meinte, ja eigentlich gar kein direktes Hip-Hop-Thema. Jetzt könnt ihr anfangen wieder zu meckern. Ist ja Reggae. Das ist einfach eine fucking Legende. Eine der größten Ikonen, die wahrscheinlich Musik auf dieser Welt je hervorgebracht hat. Und mit einem für mich, oder ich formuliere es mal so, der wahrscheinlich für mich beste Song, der jemals erschienen ist. Und sich
quasi der Classic aller Classics.
Der Classics aller Classic. Bevor ich aber auf den komme, muss man ja auch mal sagen, es gibt schon eine Hip-Hop-Verbindung auch, ne? Denn, also ich glaube, die Liste derjenigen, die sich an ihm gemessen, inspiriert haben lassen, etc. pp. Ist lang und auch klassisches Sampling reicht ja nicht nur von in den 80er Jahren haben ein paar Leute mit ihm zusammengearbeitet, sondern es geht bis in die Neuzeit.
Ja, absolut. Also wie du es gesagt hast, die Liste an Leuten, die von ihm inspiriert wurde, die auf dem aufgebaut haben, was er so veröffentlicht hat, die ist auf jeden Fall lang. Das geht wirklich von irgendwie Public Enemy, Fight the Power, wo seine Musik gesampelt wurde, aber auch ein Tupac, When I Get Free. Und sogar, was ich, glaube ich, fast mit am erstaunlichsten finde, selbst die Migos, Crown the Kings aus 2018, mit Bob Marley Sample, da finde ich auf den ersten Blick, ja, sieht man nicht unbedingt eine Verbindung, aber zeigt wahrscheinlich denn doch noch mal umso deutlicher, wie weit sein Einfluss denn doch wirklich ging und auch heute immer noch geht.
Ja. Damien Marley, sein Sohn, hat mit Nas ein Collabo-Album gemacht 2010. Diese Verbindung zwischen Reggae und Hip-Hop hat auch Jan Delay bis ins Äußerste getrieben. Das ist der Grund für Searching for Your Soul Rebels.
Ja.
Der ist unverkennbar.
Absolut. Ich wollte gerade sagen, mir sind auch gerade noch so Leute wie Materia oder Trettmann mit in den Kopf gesprungen, so die ja auch ganz klar Anleihen da haben oder zumindest bei Materia natürlich nicht musikalisch, aber vom privaten Lebensstil und einfach dieser Einfluss der ganzen Kultur, auch darüber hinaus Reggae, Jamaika, die Rastafari-Kultur, all das sind ja Dinge, die da ganz großen Einfluss haben.
lass mal Bones MC fragen, warum er so gerne da war und was das alles für einen Einfluss auf ihn und seine Musik hatte. Und da kommt dann nämlich der letzte, zweite Punkt. Jetzt ist Jamaika, ja, sieht auf den Bildern vielleicht ganz schön aus, ist aber natürlich auch ein ganz schön roughes Pflaster. Und da kommt dieser Sound her. Und dann ist es wieder so faszinierend, dass diese Musik so einen positiven Vibe hatte. Und dann bin ich wieder bei der Frage von vorhin, Cliffhanger des Todes. Der beste Song aller Zeiten, Yannick, ist Three Little Birds von Bob Marley. Soll ich dir sagen, warum?
Erzähl's mir.
Es gibt kein Stück positivere Musik. Ich kenne vielleicht, wahrscheinlich gibt es noch von irgendeinem Klassikkomponenten, wo ich sehr dünn bin auf dem Eis, wo wir auch dieses Gefühl haben von, die Melodie sorgt dafür, dass es dich warm durchströmt und du einfach nur merkst, es ist einfach nur schön, es ist einfach nur gut. Aber gehen wir in die Zeit der Musiker, die anfangen zu singen, zu tanzen, zu rappen, irgendwas, gibt es kein besseres Lied. Macht es an. Ihr denkt jetzt an Nico, labert schon wieder Quatsch und so. Das ist total simpel. Im Prinzip ist es ja nur zwei Zeilen, ne? Don't worry about a thing, cause every little thing gonna be alright. Ja. Das ist das alles, worum es geht. Hört das, nehmt es mit in die Sekunde, wenn es euch gut geht, nehmt es in die Sekunde, wenn es euch schlecht geht, nehmt es in die Sekunde, wenn ihr traurig seid, wenn ihr glücklich seid. Es funktioniert immer. Und deshalb ist es für mich unbestritten das beste Stück, was jemals gemacht, geschrieben wurde. Und deshalb ist Bob Marley, One Love, unsere Empfehlung der Woche für euch. Das werden wir jetzt ja häufiger machen, auch das ist so viel schon mal versprochen, der am 15. Februar in die Kinos kommt. Geht hin, schaut es sich an, gibt dieser Legende den Salut, den er verdient und lernt vielleicht ein kleines bisschen was. Und wenn ihr da rausgeht, werdet ihr alle ein kleines bisschen summen. Don't worry about a thing, cause every little thing gonna be alright. So, wie dazu. Und von einer Legende kommen wir zu weiteren Legenden, denn wir haben euch den Auftrag gegeben, dass ihr uns Classics mitbringt. Und wir haben schon viel hier ein bisschen drüber gesprochen und vor allem den einen auch schon oft erwähnt. Deswegen, mein lieber Jumper, ich würde sagen, fang einfach mal an und erzähl mal dein Classic-Album, das du mitgebracht hast.
Yes, also ich habe das Shock-Value-Album von Timbaland mitgebracht. Und es für mich einfach, ich erinnere mich daran, weil es meine Mama hat das damals gekauft tatsächlich und hatte das als CD im Auto rumliegen. Und es hat mich einfach komplett geflasht, weil genreübergreifend, also er hatte teilweise auch Rocksongs da drauf und sehr viele Genres übergreifend ohne sein, und trotzdem kann man seinen Sound raushören. Also er hat, wie gesagt, krasse Hip-Hop-Songs drauf, er hat Pop-Songs drauf, Rock-Songs drauf und überall erkennt man halt seinen Sound und seinen Bounce vor allem. Und deswegen ist das auf jeden Fall für mich das prägendste Album gewesen, denke ich, und auch bis heute eins meiner Lieblingsalben. Weil da ist zum Beispiel auch ein Sound drauf, ich habe gerade vergessen, wie der heißt. Es ist nur ein indisches Vocal-Sample mit Drums. Er hat da nicht mal eine Artist drauf geholt, sondern er hat nur so ein indisches Vocal-Sample gemacht und Drums und das als fertigen Song quasi aufs Album geklatscht, was ich auch geisteskrank fand.
Auf jeden Fall ein gutes Ding. Es ist ehrlicherweise bei ihm ganz, ganz viele Nummern verteilt, die diesen Classic-Status für mich haben. Das Album selber hat gar nicht so viele für mich. Also ich habe da wieder durchgehört und ich denke, ja, ich glaube, das ist producerseitig viel, viel spannender, als es das für mich hitseitig war. Das
kann sein, ja.
Ja, bei mir ist es zum Beispiel von dem auch eher das Give It To Me und das ist gar nicht die größte Nummer.
Stimmt, ja. Aber es ist einfach so von den Beats her und so weiter, es ist sehr inspirierend gewesen für mich, fand ich. Auch zum Beispiel diese Kill Yourself-Nummer mit diesem Chor und so weiter und wie er die Drums da geflippt hat, fand ich sehr innovativ. Ich glaube, es war ein sehr innovatives Album. Vielleicht nicht sein erfolgreichstes, aber ein sehr innovatives.
Ja, ja, das und in jedem Fall.
Ich weiß, wir haben vor, wie lange ist es her? 2, 3 Wochen, glaube ich, haben wir über Justin Timberlake genau an der gleichen Stelle gesprochen, Future Sex Love Sounds, was ja auch aus der Timberland-Feder stammt. Und da habe ich auch schon so gesagt, das war eine Zeit, zu der das Album rausgekommen ist, wo irgendwie alles, was er angefasst hat, zu Gold geworden ist. Und genau, was du jetzt eben beschrieben hast, Jabba, so ist sehr unterschiedliche Songs, aber du hörst halt immer den Timberland raus.
Ja, und also ich meine, da war Apologize drauf von One Republic, ne?
Mhm, genau.
Also, das ist ja auch schon ein absoluter Welthit gewesen.
Absolut.
Danke, Nico.
Also, ich hätte ja tatsächlich voll auch das Album mit Justin Timberlake noch erwähnen wollen. Hast du jetzt schon mal hier vorweggenommen?
Ey, bitte. Das
habe ich tatsächlich noch viel mehr gehört.
Ja, genau.
Meins auch, nämlich das, also ich habe viel Timbaland habe ich kennengelernt über die Missy Elliott Sachen.
Ja.
Also die ganz alten noch, die drei Alben, die er damit Missy Elliott gemacht hat. Und genau, dann kam das Album von ihm, aber das mit Justin Timberlake. Also er hat Pop cool gemacht und halt auch Justin Timberlake, der zu der Zeit echt halt so das Abziehbild für so einen typischen schmierigen Pop-Star war. Und hat den halt echt cool gemacht. Das Album ist auch unfassbar.
Crying in the River, auf jeden Fall eine der besten Produktionen jemals.
Ja, krass. Und er hat es geschafft, dass ich einen Rapper namens Bubba Sparxxx kenne, was wahrscheinlich niemals sonst hingekriegt hätte. Und der wahrscheinlich auch egaler als der, das Niemandsland gewesen wäre, in dem er groß geworden wäre, wenn er nicht Timbaland als Produzent
hätte. Ugly Heart.
Ja. So, was, let's be honest, none of us will ever date a model. du hast einen anderen Classic und das ist auf jeden Fall ein Producer Classic, was hier im Raum schwebt, Mixu.
Ja, ich habe 2001 von Dr. Dre mitgebracht. War tatsächlich so ein Album, was ich in meiner Jugend gar nicht so viel gehört habe. Ich habe es eher so wiederentdeckt. Aus zwei Gründen. Zum einen bin ich so in den letzten Jahren habe mich sehr viel auf Sound konzentriert, gerade so Mixing, Mastering. Und dieses Album klingt halt echt unfassbar, muss man sagen, was er so mit Transienten macht und auch wie er das alles selber gemischt hat, ist unfassbar. Und zum anderen, wir haben ja seit ein paar Jahren haben wir als Mixu McLeod auch eigene Songs rausgebracht. Und da sind einem natürlich sehr viele Sachen so aufgefallen, die es schwierig machen, gerade die ganzen Künstler auf so ein Album irgendwie unterzubringen, die erstmal davon zu überzeugen, dass sie das mit einem machen. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Jahren, glaube ich, zwei Jahre oder so, habe ich dieses Album nochmal rausgekramt. Da ist mir aufgefallen, der Mann hat das halt alles schon mal gemacht und hat auch noch selber gerappt. Was bei uns McLeod ja auch manchmal macht. Und das ist schon absurd, ne? Also, was ja, heute so Leute wie Metro Boomin oder so machen, wo sie halt so viermal Travis drauf haben oder so. Genau das hat er halt damals schon gemacht. Da ist zigfach Eminem drauf, Snoop Dogg und so. Mhm. Also echt crazy. Und wenn man dann überlegt, dass der das ja alles alleine produziert, gemischt, weiß nicht, gemastert wahrscheinlich nicht, muss schon echt eine Maschine gewesen sein, der Mann.
Weißt du, bei mir, also als das Album rausgekommen ist, war ich noch ein bisschen zu jung, um es halt direkt zu hören. Deswegen, natürlich habe ich es nachgehört. Aber ich weiß auch noch, dass ich es dann gehört habe und dann durch diese Übersingles, da Still DRE und Next Episode war es irgendwie so ein Album, was ich dann ähnlich auch danach gar nicht mehr so groß als Album gehört habe, weil es halt immer diese krassen Singles gab und auch erst vor, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Jahren oder so, dann nochmal wieder angefangen habe, das Album richtig von A bis Z zu hören. So, und da auch erstmal wieder gemerkt habe, dass es schon echt richtig, richtig stark ist und halt auf jeden Fall deutlich mehr als diese krassen Singles, die wahrscheinlich jeder kennt und auch ein paar Leute kennen, die nicht mal wissen, dass es Dre dahinter ist.
Ich hab meine Producer-Karriere an einem Piano, es war in Dänemark, an irgendeinem Studio, wo wir eine Backspin International Session gemacht haben, quasi an Nagel gehängt, weil ich mich 5, 6 Stunden damit beschäftigt habe, dieses, wie nennt man das, wenn man auf dem Klavier da rumklimpert und nicht das Respektvollste meint, das ist für mich. Und ich saß da und habe dieses Still DRE Ding, 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 Ding und habe einfach versucht, das nur hinzukriegen. Es hat mich Stunden gedauert, bis ich meine Krüppelfinger dazu gekriegt habe, einigermaßen so diesen Griff so hinzukriegen. Ich könnte es jetzt nicht mehr. Habe ich mich irgendwann am Flughafen an Klavier gesetzt.
Aber ich könnte es auch nicht.
Fair. Danke. Bau mich wieder auf. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, okay, nee, das wird's nicht bei mir. Aber, und das ist andersrum der Fakt, ich sehe einfach so viele Dinger und auch auf diesem, das ist einfach episch. War nochmal eine Zeitenwende, glaube ich, in dem Momentum, in dem das Ganze rausgekommen ist. So zeitenwendig, dass ja auch The Game Jahre später noch davon gerappt hat, dass 2001 auch 2001 rausgekommen ist und nicht 1999, wie es ursprünglich rumgekommen ist, mir im Kopf gefallen. Explosive ist übrigens mein Song dabei. Das nur
ja,
mal
auch ist krank.
Fernab von den Hits.
Du kannst halt heute, egal was du gerade produziert hast, du machst dieses Album an, dann kommt ja erstmal dieses Intro mit diesem THX-Sound, dieser krasse, und dann kommt dieser Lowrider-Sound, wo Exhibit dabei rumschreit, und danach fängt der Watcher an. Also zu 95% wird das lauter, fetter und heftiger klingen als das, was wir gerade im Studio gemacht haben. Und das ist halt so, so lange schon her. Und mit den Tools, die er damals hatte, das ist verrückt eigentlich.
Ja.
Das ist schon geisteskrank.
Wir haben hier ein paar Legenden heute im Haus. Wir legen noch eine hinterher und da muss man immer ein kleines bisschen betonen. Wir reden von der Legende, die Legende war, bevor er angefangen hat, sich eine Magercap aufzusetzen und dem, was da noch kam.
So sieht's aus. Wir reden von Good Old Kanye West und von seinem Debütalbum The College Dropout. Das wird am 10. Februar 20 Jahre alt, also 2004 rausgekommen. Sein Debütalbum komplett von ihm produziert, sehr viele Soul-Samples drauf und We Don't Care, Jesus Walks, Through the Wire, Last Call, Überhits drauf, ist dann irgendwie auch 2005 Grammy Awards, Best Rap Album ausgezeichnet worden, millionenfach verkauft und ich weiß nicht, ihr kennt sie bestimmt, die Netflix-Doku von Kanye, da wird ja quasi der Weg zu diesem Album auch nochmal sehr eindringlich begleitet und beschrieben, so, und ich fand es einfach sehr, sehr faszinierend, wie er damals bei Rockefeller gegen sein Producer-Dasein ankämpfen musste, nicht als Rapper wahrgenommen wurde und irgendwie quasi drum kämpfen musste, dieses Album rauszubringen und keiner so richtig an ihn geglaubt hat und dann kam es halt und es war halt krass, so, es hat halt alle begeistert, alle überzeugt.
Ich liebe diese Szene, wo auch mal das war, wo er im Studio war, irgendein Rockefeller, wo er das selber Rob vorrappt und die
im Rockefeller
ignoriert ihn einfach hart und er performt da und gibt alles und ich denke mir so, Mädel, dass du diese Szene, die wird dir heute um die Ohren fliegen.
Ja, genau. 100%.
Man möchte nicht die Person sein, die in der Sekunde gedacht hat, nee, ich weiß, dass das nicht gut ist, was du da machst, weil du einer von 100 bist. Nein, bist du nicht.
Ja.
Oh, bitte.
Ey. Ja, das stimmt schon.
Unfassbares Album auch und auch ja, Kanye generell, also für mich ist er immer noch die Legende, egal was er sich für Hüte aufgezogen hat. Zumal ich bei ihm auch finde, der Mann ist ja auch einfach offensichtlich geistig krank.
Ja.
So zum größten Teil. Also das ist eine Krankheit. Er lässt sich anscheinend nicht behandeln, aber das ist ja irgendwie, sein Ding und sein Leben. Also für mich ist er die Legende und ich kann das auch komplett von seiner Kunst irgendwie trennen. Also das ist für mich immer noch komplett so hörbar, muss ich echt sagen.
Ja,
das stimmt. Wobei ich finde, er hat jetzt letztens wieder übertrieben, als er sich erst auf Hebräisch entschuldigt hat und zwei Tage später trägt er so ein Nazi-T-Shirt, wo ich mir auch so dachte, okay, Bruder, also das ist so, es war einfach so komplett Kalkül wahrscheinlich, weil er irgendwelche Samples nicht geklärt bekommen hat, hat er da sich auf Hebräisch entschuldigt. Und dann wurde es wahrscheinlich trotzdem nicht freigegeben, um dann zwei Wochen später wieder irgendwelche Nazi-T-Shirts zu tragen. Das war schon auf jeden Fall ein doller Move. Aber ja, ich muss sagen, Debütalbum von Kanye habe ich nie oft gepumpt. Also ich habe es angehört natürlich, aber hat mich nie komplett abgeholt, fairerweise.
Krass. Also da muss ich sagen, eins meiner absoluten Lieblingsalben ever. So auch.
Nee, mich hat eher My Beautiful Dark Twisted Fantasy, das ist auf jeden Fall stark. Eins meiner Lieblingsalben. Das war vom Sound her dann eher meins als das erste von ihm.
Ja, krass.
Oder das Jesus
krass. Album auch. Auf jeden Fall. Also es ist schwer. Kann man Kanye heute noch hören? Ja, ich frage mal in die Runde.
Ich höre mir alles an, was er macht. Bin auch oft immer noch sehr
begeistert. Ja, es gibt ja schon noch mal diese Glaubensfrage, ob man eventuell einfach auch moralisch nicht mehr zu dem stehen kann, was die Person dahinter macht.
Doch, ich denke auf jeden Fall, vor allem ist es ja auch bei ihm, also ist ja wirklich bekannt, dass er halt wirklich geisteskrank ist und dass er wirklich da einfach irgendeine psychische Krankheit hat, die auf jeden Fall behandeln lassen sollte. Es ist natürlich schwierig dann, wenn er wirklich da mit irgendwelchen Nazi-Parolen irgendwie teilweise da um sich schreit und irgendwelche, ich weiß nicht, er hatte da das T-Shirt an von irgendeiner Rockband aus Schweden, glaube ich, wo der Sänger auch ein verurteilter Rechtsextremist ist, oder der hat doch sogar jemanden umgebracht, glaube ich, aus rechtem Hintergrund so. Das ist natürlich dann schon wieder, da war ich schon wieder so, boah, muss er das jetzt machen? Weißt du, es war gerade wieder so, er hat gerade diese Hörproben gehabt auf TikTok und alle waren so hyped und dann sehe ich so das und finde es dann schon schwierig und überlege das schon, aber trotzdem höre ich mir also seine Alben definitiv noch an. Finde ihn nur als Person sehr schwierig gerade auf jeden Fall.
Ich hätte auch nie gedacht, dass ich in der Konstellation dieses High-Entertainment-Welt-Businesses irgendwann auf der Seite von Kim Kardashian stehe, die irgendwann quasi so klang wie ich hätte ihm gern geholfen, aber er wollte sich nicht helfen lassen. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Fakt ist, da ist sehr viel Großes zurückgeblieben, auch aus diesem Album, und ist Yannick das voll, also ein generationsprägendes und seit 20 Jahren dann ja auch genreprägendes. Es gibt ja auch nicht wenige, die immer behaupten, der größte seiner Zeit. Ich glaube, da gerade aus Produzentensicht gibt es da wahrscheinlich viele Argumente dafür. Fakt, eine wahnsinnige Legende, so wie alle anderen, die wir heute, über die wir gesprochen haben. Und auch im Zweifel euch beide hier. Vielleicht noch nicht alles Legenden, aber auf jeden Fall Menschen, die diese Woche Songs rausgebracht haben, sind die, die bei Think Backs When It's Friday in der Playlist landen. Eine harte Arbeit von Yannick und seiner Redaktion, betone ich jede Woche, ist auch jede Woche ein Stück harte Arbeit, sich da auch durchzuarbeiten und dann aber auch für mich, um da drei Songs rauszusuchen. Habe ich gemacht. Du aber auch. Und ich würde sagen, heute fängst du mal an.
Ich darf vorlegen, okay, ja. Stark. Ja, eine bunte Tüte mal wieder dabei. Song Nummer 1 ist dieses 90 BPM düster, das hat mich daran gekriegt. 5 Uhr von Haze habe ich als ersten Song mitgebracht. Die Single ist ein weiterer Vorgeschmack auf seine Mondstaub-EP, die ja bald kommt. Und ich weiß nicht, Haze, das ist so ein bisschen, passt auch zum Thema, was wir in dieser Folge hatten irgendwie. Der macht eigentlich seit Jahren immer so typischen Haze-Sound, aber schafft es halt auch immer wieder ein bisschen anders und ein bisschen neu zu klingen. Deswegen 5 Uhr heute bei mir mit dabei. Einer, glaube ich, der auch dir gefallen hätte, Nico.
Ja, sehr gut.
Der alte Kopfnicker.
Ich bin noch dabei, aber es wäre mir zu einfach, zu klassisch gewesen, wenn ich wieder einen Haze-Song genommen hätte. Ulis, Haze, ja komm, Nico nimmt sie. Nee, diesmal wollte ich es euch nicht so leicht machen.
Dann warten wir mal ab, was du gleich noch auf dem Kasten hast da. Song Nummer 2 ist quasi ein Stellvertreter-Song. Vega und Vito mit Als du gingst ist quasi die Single, die anlässlich des Album-Releases Wieso sie Stürme nach Menschen benennen, der bei uns in der Playlist gelandet ist. Ein krass persönlicher, krass emotionaler Song. Ich bin ehrlich, ich fand andere Singles von Vega zu dem Album tatsächlich sogar noch besser, aber weil nun mal jetzt am Freitag das Album komplett erschienen ist, habe ich mich dann doch für diese Single entschieden, weil ich das Projekt insgesamt einfach sehr, sehr stark finde und erwähnenswert. Und allerletzter Song, eigentlich ein bisschen eine alte Kamelle, die jetzt auch im neuen Gewand daherkommt. OG Kimo und Levin Liam mit Bee Gees, diesmal aber in der Color Session. Der Song selber ist auf Fieber zu finden und dementsprechend auch schon ein paar Wochen alt, als er ausgekoppelt wurde. Jetzt, wie gesagt, in leicht veränderter Version erschienen mit dem dazugehörigen Colors-Video, was, wie ich finde, wie immer sehr optisch sehr nice rüberkommt. Schlicht, aber trotzdem einfach geil. Die beiden, farbiger Hintergrund, passt zum ruhigen Song. Gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen mein Song Nummer 3.
Ja, sehr stark. Auch eine logische Auswahl, wäre ich auch im Prinzip mit dabei gewesen. Hab mich halt für ein kleines bisschen was anderes entschieden. Wobei schon auch zwei von drei vielleicht recht naheliegend sind. Der erste ist Jace und Dexter. Ist auch unser Coversong, aber wir haben ja das aufgebrochen. Deswegen habe ich gedacht, mache ich das. Und den habe ich eigentlich auch stellvertretend für das komplette Album genommen. Jetzt geht es um Ghislaine, ne? Und Jeffrey. Heißt der Song? Ist Teil des Gesamtkunstwerkes Neun Leben, das Jace zusammen mit Dexter produziert hat. Also wir fangen mal da an, dass sich Jace in seiner Zeit, bevor er auch bei uns war im Team der Backspin, bevor er seine Mucke gemacht hat, gar nicht so für mich, so da war nicht so viel, was mich begeistert hat, weil vielleicht andere Lebensrealität, anderer Blickwinkel. Dann lernen wir uns kennen, dann merke ich, dass der Typ auch noch ein bisschen was anderes. Vorteil, dass er halt auch hier nahe mit im Team war und wir quasi dadurch direkt einen Austausch hatten. Und auf einmal habe ich so eine richtig emotionale Nähe gespürt und auch zu dem, was er da macht, die schnell aufgebaut. Und dann erzählt er mir von Neuem Leben mit Dexter. Ich darf das hören und bin einfach begeistert. Sehr minimal. Die ganze Geschichte, so viel persönlicher, als er selber zugeben möchte, ist Persönliches. Deswegen ist das Ganze eine Hörempfehlung von mir. Ich finde andere Songs stärker, aber das hier ist der Repräsentative, der diese Woche als Single rausgekommen ist. Hört es euch bitte an. Schöne Grüße an die beiden. Sehr gut geworden.
Yes, Cosign in allem, was du sagst.
Ja. Ach ja, und das Entscheidende ist, die kleine große Reportage mit Jace kommt bald. Ben Bong hat es fertig zu schneiden.
Ja.
Ich denke, soon. Zweiter Song, auch relativ simpel und logisch eigentlich. Pimpf. Small Town Boy. Bringt einen Song raus, der halt genauso klingt, also auch genauso heißt, wie man einen Song machen muss, wenn man auf aus Hof Geismar kommt. Und erzählt einfach eine persönliche Geschichte aus seinem Leben. Und ich brauche nicht, also Leute, die mich kennen und mir folgen, wissen, Pimpf und ich sind so. Das war wieder eine Nummer, die ich sehr, sehr schön fand. Ich könnte auch jedes Mal seine Songs nehmen, mache ich nicht, weil sich das nicht gehört, aber der hat mich noch einmal ein kleines bisschen mehr im Herzen festgehalten und deswegen wollte ich ihn euch unbedingt ans Herz legen. Schöne Grüße an Pimpf, Small Town Boy, sehr gute Nummer. Der dritte ist ein Song von dem, und das sage ich ganz offen, liebe Grüße, und ich weiß, wir sind gemeinsam in einer Kickbass-Gruppe. Ich glaube, es hätte wahrscheinlich nicht so viele El Guni-Songs in der Vergangenheit gegeben, an denen ich hängen geblieben wäre. Aber irgendwas hat mich hier gekriegt. Eigentlich geht's einfach nur um Köln. Und es ist ein bisschen Fußball drin und es ist eine Stadthymne. Heißt Team Edward, Eisberg, El Guni, Lugardi, nein. Ist eigentlich Party? Ist eigentlich nur ein bisschen so, ich bin iconic wie die Geissens. aber ich mag irgendwie den Vibe. Und das ist lustig. Du weißt, ich bin nicht der Typ für Party-Songs. Aber manchmal kriegt mich das? Nee, also oft kriegt es mich nicht, bin ich genervt davon. Ich glaube, hier ist es der Beat, der mich gekriegt hat. Mhm. Und deswegen war ich am Start und hab richtig Bock drauf und deswegen muss ich auch schon sagen, ist ein El Guni-Song. Diese Woche der Song der Woche von Nico Backspin.
Überraschend, auf jeden Fall, aber nach deiner Erklärung auch doch verständlich für mich. Also auch deine Top 3 kann ich so absegnen.
Ja, und in diesem Sinne noch schönen Gruß und alles gut zum Klassenerhalt oder viel Glück beim Klassenerhalt. aber wir machen jetzt erstmal weiter im Geschäft hier, denn dieses Format muss jetzt auch langsam mal zum Ende kommen. Danke, dass ihr heute da gewesen seid.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Es war eine sehr schöne Runde und vor allem auch mal ein schöner Einblick in eure beiden Welten. Ich hoffe, wir sehen uns mal in Real Life irgendwann mal wieder, um auch noch ein bisschen weiter darüber auszutauschen. Das war erstmal ein sehr guter Input in den Backspin Stammtisch. Danke dafür.
Vielen Dank.
Ja, Janik, bist du zufrieden mit deiner Folge?
Ich bin zufrieden, ja. Jetzt drücken wir Jumper weiter die Daumen, dass er den Preis gewinnt.
Ach, da gehe ich von aus. Das ist so ein Backspin Stammtisch-Ding. Die Gäste bei uns gewinnen auch meistens die Preise. Das ist so eine Serie.
Können wir unüberprüft so stehen lassen.
Ja, genau. In diesem Sinne, danke euch. Das war der Backspin Stammtisch. Klar. Bis zum nächsten
Dankeschön.
Mal.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich bin auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Phrase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.